Willkommen zum Diskurs. Stellen Sie sich mal vor, Sie wachen morgens mit unerklärlichen, stechenden Bauchschmerzen auf.
Kein schöner Start in den Tag.
Absolut nicht. Und was tun Sie? Sie greifen, wie wir alle, direkt zum Smartphone. Innerhalb von, 3 Minuten lesen Sie auf einem medizinischen Fachportal, dass es eine Blinddarmentzündung sein könnte.
Mhm.
Dann scrollen Sie weiter und ein Lifestyle-Influencer erklärt Ihnen in einem viralen Video, das sei alles nur ein Ungleichgewicht der Darmflora. Sie bräuchten dringend sein neues Aloe Vera-Supplement.
Ein absoluter Klassiker.
Genau. Und 5 Minuten später ruft Ihre Mutter an und sagt, ach, das ist nur der Stress von der Arbeit, Sie sollen sich einfach mal hinlegen. Sie haben also 3 völlig unterschiedliche Wissensquellen, 3 verschiedene Handlungsanweisungen und Sie sitzen da völlig paralysiert.
Ja, eine wirklich sehr treffende Alltagssituation und sie illustriert perfekt unser heutiges Thema. Wir ertrinken buchstäblich in Informationen, aber wir verhungern an Orientierung.
Das ist der Punkt. Wissen war früher, sagen wir mal, wie ein schwerer eiserner Anker. Man ließ ihn in die Tiefe fallen.
Und er hackte sich fest.
Richtig. Das Schiff stand still, man hatte diese eine metaphysische Wahrheit, dieses unerschütterliche Naturrecht oder eben einfach die absolute Autorität des Arztes im weißen Kittel. Daran konnte man sich festhalten.
Aber dieser Anker greift heute nicht mehr.
Exakt. In der digitalen Moderne greift er nicht mehr. Wir befinden uns in einem permanenten epistemischen Wirbelsturm. Überall zirkulieren Daten, konkurrierende Deutungen und, das kommt jetzt noch verschärfend hinzu, KI-generierte Synthesen. Das alte Leitbild der Eindeutigkeit ist komplett abgelöst worden.
Ja, diese fundamentale Orientierungskrise durchzieht wirklich jeden Bereich. Von der individuellen Gesundheitsentscheidung, die Sie gerade skizziert haben, bis hin zur globalen Klimapolitik. Das Material, das wir uns heute vornehmen, diagnostiziert genau diese Krise der radikalen Pluralität. Und es fragt ganz basal, wie finden wir da eigentlich noch unseren Weg?
Und die Antwort, die uns das Material anbietet, ist ein Konzept, das auf den ersten Blick, etwas sperrig klingt. Der sogenannte diskursive Synkretismus.
Ein großes Wort.
Auf gut Deutsch heißt das, wie bringen wir völlig verschiedene, heterogene Ansichten an einen Tisch? Und zwar durch reflexives, vernünftiges Argumentieren, ohne dass das Ganze in reinem Chaos endet. Ich werde heute die Perspektive einnehmen, dass dieses Modell tatsächlich das einzig taugliche Werkzeug für unser Jahrhundert ist.
Das ist ein sehr starker Anspruch.
Ja, aber es zwingt uns, Vielfalt kritisch zu integrieren und uns gegen diese massenhaften, automatisierten Antworten von Algorithmen zu behaupten, ohne in einen totalen Relativismus zu verfallen.
Ich verstehe den Reiz, aber ich nähere mich dem Material mit deutlich mehr Skepsis. So nobel und philosophisch brillant dieser diskursive Synkretismus als Idealbild auch sein mag, ich werde argumentieren, dass er in der Praxis unweigerlich an eine harte Wand fährt.
An welche Wand genau?
An die der Realität. Das Modell unterschätzt meiner Meinung nach die realen Machtstrukturen unserer Diskurse völlig. Es geht an der unsichtbaren, aber völlig überwältigenden Vorherrschaft digitaler Plattformen vorbei. Wer heute noch an den rationalen, herrschaftsfreien Diskurs glaubt, der übersieht die Architektur des Raumes, in dem wir eigentlich sprechen.
Dann lassen Sie uns das Fundament dieser Idee vielleicht erst genauer ausleuchten, bevor Sie es abreißen. Wenn wir uns die Diagnose des Textes ansehen, dann greift er stark auf den Philosophen Werner Stegmeier zurück.
Mhm. Stegmeiers Orientierungsphilosophie.
Genau. Stegmeier sagt im Grunde, Orientierung ist kein statischer Besitz mehr. Das ist kein Gegenstand, den man einfach in der Tasche hat. Orientierung ist eine permanente, aktive Leistung. Die Fähigkeit, sich in völlig unplanbaren Lagen zurechtzufinden. Da es keine letzten Grundlagen mehr gibt, müssen wir uns diese immer wieder neu erarbeiten.
Also dieser Diagnose der Unübersichtlichkeit stimme ich voll und ganz zu. Die Kontingenz, also die Tatsache, dass alles auch ganz anders sein könnte, ist unser ständiger Begleiter geworden.
Richtig. Und hier setzt das Konzept des diskursiven Synkretismus an. Wir müssen den Begriff kurz aus der Religionswissenschaft holen. Da galt er ja lange als etwas Negatives, als bloße Vermischung.
Als spirituelles Patchwork sozusagen.
Ja, aber das Material macht klar, es geht hier gerade nicht um Eklektizismus. Es ist kein philosophischer Supermarkt, wo man sich einfach die Konzepte in den Einkaufswagen legt, die einem heute emotional in den Kram passen. Kein Anything Goes.
Das wäre zu einfach.
Es ist harte Integrationsarbeit. Das Konzept nimmt die Diskursethik von Jürgen Habermas, also die Idee, dass wir im öffentlichen Raum rationale Geltungsansprüche prüfen müssen, und verbindet sie mit unserer pluralistischen Welt. Nur wenn wir Kriterien wie argumentative Konsistenz und Revisionsoffenheit anlegen, können wir diese Vielfalt nutzen, ohne in Beliebigkeit abzugleiten.
Ich verstehe die intellektuelle Verführungskraft dieses Modells. Es klingt auf dem Papier einfach wunderbar aufgeräumt. Aber, und genau hier greife ich das Lösungsmodell scharf an, das Material erwähnt richtigerweise die machtkritische Tradition, insbesondere nach Michael Foucault, nimmt sie aber am Ende nicht ernst genug.
Inwiefern?
Foucault lehrt uns doch, Diskurse sind niemals neutral. Sie sind keine luftleeren Räume, in denen das bessere Argument wie durch Zauberhand gewinnt. Diskurse werden durch Institutionen strukturiert, durch unsichtbare Regeln darüber, wer überhaupt sprechen darf.
Aber Moment, der Diskurs, wie er hier verstanden wird, bietet doch genau den Raum, um solche Machtverhältnisse durch Argumentation überhaupt erst offenzulegen. Wenn ich merke, dass jemand ausgeschlossen wird, kann ich das zum Thema machen.
Ja, in einem philosophischen Seminarraum mag das funktionieren. Aber schauen wir uns doch an, wo Diskurse heute faktisch stattfinden. In der digitalen Moderne. Algorithmen sortieren unsere Inhalte nach Klicks, nach Verweildauer und vor allem nach emotionaler Erregung.
Das bestreitet ja auch niemand.
Aber das ändert alles. Dadurch entsteht eine gewaltige technische Vorauswahl, die für den Nutzer unsichtbar bleibt. Ein Filter, den man nicht abnehmen kann. Ein Modell, das auf der bewussten, rationalen Prüfung von Positionen basiert, geht schlicht an der Realität vorbei, in der Algorithmen uns längst in Echo-Chambers einsortiert haben, lange bevor wir überhaupt anfangen, diskursiv zu prüfen.
Ich verstehe diese Kritik an der Plattformökonomie. Aber wir dürfen Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Das Modell behauptet nicht, dass wir bereits in einem perfekten Zustand leben. Es bietet uns die Methodik, um genau diese Verzerrungen zu bearbeiten. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Mechanik. Das Material beschreibt dafür ein konkretes 6-Phasen-Modell.
Ja, diese Phasen sind quasi das Herzstück.
Richtig. Phase 1 ist die Wahrnehmung von Pluralität. Ich merke, aha, da sind unterschiedliche Ansichten. Phase 2 ist die Irritation durch das Fremde. Meine Sichtweise wird in Frage gestellt. Phase 3 ist die Übersetzung. Wie können Milieus überhaupt miteinander sprechen?
Und dann kommt die kritische Prüfung.
Genau, Phase 4. Dann Phase 5, eine vorläufige Synthese. Und ganz wichtig Phase 6, die Revision. Die Bereitschaft, alles wieder über den Haufen zu werfen. Was ich daran so stark finde, Kritik ist hier nicht der Feind der Integration. Sie ist ihre absolute Bedingung. Wer dieses Modell lebt, durchschaut algorithmische Manipulationen viel eher.
Da gehe ich nur zum Teil mit. Bevor wir zur Synthese kommen, müssen wir doch bei Phase 4 der kritischen Prüfung mal innehalten. Wer definiert denn eigentlich, was als argumentativ konsistent gilt?
Naja, den Maßstab setzen die Diskursteilnehmer im Austausch selbst.
Aber das ist eine Illusion der Gleichheit. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Wenn wir wissenschaftliche Evidenz aus dem Westen, überlieferte indigene Erfahrungsberichte und tief religiöse Wertvorstellungen versammeln, wer setzt den Maßstab? In der Realität werden marginalisierte Stimmen durch strukturelle benachteiligte kulturelle Codes.
Sie meinen, weil sie nicht dem akademischen Habitus entsprechen?
Exakt. Die Werkzeuge, mit denen geprüft wird, die Sprache, die Logik, das Konzept von Evidenz, all das wurde bereits von jenen geschmiedet, die die gesellschaftliche Macht haben. Das Modell droht, ein völlig elitärer Entwurf zu bleiben.
Das ist ein valider Punkt. Diese Gefahr der Exklusion ist real. Aber ich würde das anders rahmen. Das Modell geht ja gerade nicht von einem machtfreien Raum aus, sondern fordert eine ständige Sensibilität dafür. Lassen Sie uns das abstrakte Prinzip mal erden. Der Text nennt ein fantastisches Anwendungsfeld. Deliberative Bürgerforen.
Die sogenannten Bürgerräte, ja, per Losverfahren besetzt?
Genau. Das ist nicht nur Theorie, das wird ja praktiziert. Da sitzen die allererziehende Mutter im Schichtdienst, die Klimawissenschaftlerin, der Fabrikarbeiter und der Unternehmer an einem Tisch. Deren Vokabular könnte unterschiedlicher nicht sein. Und trotzdem belegen Studien, dass es gelingt. Sie prallen aufeinander, übersetzen ihre Perspektiven, Phase 3 unseres Modells, und verdichten diese Lebenserfahrungen zu einer handlungsleitenden politischen Empfehlung. Das ist gelebter diskursiver Synkretismus. Es beweist, dass man verschiedenste Wissensformen zusammenbringen kann, ohne dass nur der Professor das Wort führt.
Das ist tatsächlich ein schönes, greifbares Beispiel. Aber haben Sie bedacht, unter welchen Laborbedingungen solche Bürgerforen stattfinden?
Laborbedingungen?
Dort sitzen professionelle Moderatoren, die den Prozess steuern. Störenfriede werden sanktioniert. Es gibt unbegrenzt Zeit. Und alle haben vorher zugestimmt, nach respektvollen Spielregeln zu agieren. Das ist eine künstlich erschaffene Blase der Rationalität. Aber treten Sie mal aus diesem behüteten Forum heraus und öffnen Sie eine Social-Media-Plattform.
Sie meinen, der Alltag sieht anders aus?
Völlig anders. Auf Social Media moderiert kein wohlwollender Demokratieexperte. Dort moderiert ein Algorithmus, der eiskalt auf Wut und Empörung optimiert ist. Der belohnt nicht die vorsichtige Synthese, sondern die radikale Zuspitzung. Wenn wir dieses Konzept zur Grundlage der Gesellschaft machen wollen, müssen wir zugeben, dass es außerhalb dieses Labors sofort zerfällt.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Die toxische Mechanik dieser Plattformen ist ein riesiges Problem. Aber das entwertet das Modell doch nicht. Im Gegenteil, genau deshalb brauchen wir es als Leitidee. Wenn wir den Anker schon verloren haben, brauchen wir wenigstens einen Kompass.
Einen Kompass zu haben ist gut, aber was, wenn der magnetische Nordpol selbst manipuliert wird? Wir müssen an dieser Stelle über die epistemische Krise durch künstliche Intelligenz sprechen. Hier wird das Lösungsangebot des Textes nämlich wirklich brüchig.
Sie spielen auf generative KI-Modelle an.
Richtig. Wenn Bilder, Stimmen und Texte heute in absoluter Perfektion manipulierbar sind, Deepfakes, dann greift unsere klassische Quellenkritik doch ins Leere. Eine KI erzeugt ja nicht nur Synthesen, sie erzeugt Halluzinationen. Plausibel klingende, aber faktisch falsche Aussagen. Und sie tut das mit einer unglaublichen sprachlichen Souveränität.
Ja, das rhetorische Niveau ist beeindruckend.
Da ist kein Stottern, kein Zögern. Das löst in der Psychologie sofort einen Autoritätseffekt aus. Die schiere Geschwindigkeit der KI überfordert die menschliche Kapazität völlig. Das Modell fordert Transparenz von Quellen. Bei einer Blackbox-KI ist diese Forderung einfach illusorisch.
Ich sehe die Gefahr absolut. Aber ich bin von Ihrer Argumentation nicht überzeugt, weil sie letztlich in reine technologische Resignation mündet. Sie tun so, als wären wir der Maschine hilflos ausgeliefert. Ja, KI skaliert den Synkretismus auf ein nie dagewesenes Level. Aber genau das macht den menschlichen diskursiven Synkretismus doch zwingend erforderlich.
Wieso das? Die Maschine macht es doch ohnehin besser und schneller.
Eben nicht besser, schneller ja. Aber Maschinen übernehmen keine ethische Verantwortung. Eine KI verliert nicht ihren Job oder ihren Ruf, wenn sie lügt. Der Mensch muss diese maschinelle Synthese durch seine eigene, geschulte Urteilskraft einordnen. Die KI kann Fakten verknüpfen, aber den normativen Wert für unser Zusammenleben, das kann nur der Mensch aushandeln.
Das kaufe ich Ihnen in der Praxis einfach nicht ab. Das Modell setzt eine intellektuelle Souveränität voraus, die von der Technologie auf einer ganz tiefen Ebene untergraben wird. Wie soll ich denn etwas einordnen und korrigieren, wenn ich den Fehler nicht einmal bemerke?
Durch Kompetenzaufbau.
Aber ich habe den Quellcode nicht. Ich kann die Irritation durch das Fremde gar nicht mehr spüren, weil die KI mir eine perfekte, reibungslose Illusion liefert, die genau auf mein Profil zugeschnitten ist.
Dass die Herausforderung immens ist, steht außer Frage. Aber das ist doch kein Grund, die menschliche Urteilskraft über Bord zu werfen. Das ist vielmehr ein gewaltiger bildungspolitischer Weckruf. Das Material adressiert das ja direkt mit dem Begriff der AI Literacy, also der KI-Kompetenz.
Mhm.
Schulen, Universitäten, die Erwachsenenbildung. Wir müssen radikal umdenken. Wir müssen aufhören, reines Faktenwissen abzufragen. Wir müssen massiv Urteilskraft, Quellenbewertung und Diskursfähigkeit trainieren. Die technische Übermacht ist exakt der Grund, warum wir von einem Informationszeitalter in ein Zeitalter diskursiver Orientierung wechseln müssen.
Ich befürchte, wir gehen bereits jetzt unter der elitären Überforderung dieses Anspruchs unter. Das ist für mich der kritischste Punkt. Das Material gibt selbst zu, dass Zeit und kognitive Ressourcen extrem ungleich verteilt sind.
Natürlich. Niemand hat unbegrenzt Zeit.
Ja, aber spinnen wir das doch mal weiter in den Alltag. Gehen wir zurück zu Ihrem großartigen Beispiel aus der Einleitung. Der Mensch mit den chronischen Bauchschmerzen.
Mhm.
Er ist erschöpft von der Arbeit, er wird bombardiert mit Online-Rat und Lifestyle-Tipps. Der Mensch ist gezwungen, aus diesem Rauschen extrem schnell auszuwählen.
Und er tut es. Er verknüpft diese Dinge und gewichtet sie.
Er tut es, ja. Aber Ihre Prämisse verlangt im Grunde, dass dieser ganz normale Bürger in seinem Alltag agieren muss wie ein investigativer Journalist mit angeschlossenem Philosophiestudium. Er soll systematisch Quellen prüfen, Machtasymmetrien analysieren, Epistemologien übersetzen. Das ist kognitiv, zeitlich und, naja, psychologisch völlig unmöglich.
Da überspitzen Sie aber gewaltig.
Um eine Metapher zu bemühen, Sie verlangen von den Menschen, dass sie in einem lichterloh brennenden Haus stehen und in aller Ruhe mit akademischer Strenge evaluieren, ob das Tapetenmuster diskursiv konsistent ist. Sie überfordern das Subjekt und schaffen ein Modell, das in der Praxis nur für Akademiker mit extrem viel Freizeit funktioniert.
Das ist ein starkes, polemisches Bild, das brennende Haus. Aber ich glaube, Sie missverstehen den Anspruch für den Alltag fundamental. Es geht überhaupt nicht darum, dass jeder vor dem Supermarktregal eine Tiefenanalyse nach Habermas durchführt. Das fordert niemand.
Was fordert das Modell dann?
Moderne Subjekte praktizieren diesen Synkretismus bereits implizit. Wenn sie die Diagnose des Arztes hören, den Rat der Großmutter im Kopf haben und das mit ihrem eigenen Bauchgefühl abgleichen, dann ist das ein synkretischer Akt.
Aber ein völlig unbewusster.
Genau. Und das Konzept will keine elitäre Überanalyse erzwingen. Es liefert uns das begriffliche Werkzeug, um diese ohnehin ablaufenden Praktiken sichtbar zu machen. Wenn wir es reflektieren, werden wir widerstandsfähiger gegen Propaganda, die uns einfache Antworten verkaufen will.
Es ist ein sehr feiner Grat zwischen dem Offenlegen einer Praxis und der Überstülpung eines Ideals. Wenn Sie sagen, wir tun es implizit, dann ignorieren Sie wieder das Wie. Wie verknüpfen wir denn heute? Hochemotional und algorithmisch gesteuert.
Ja, weil die Plattformen so gebaut sind.
Genau.
Der Influencer aus Ihrem Beispiel gewinnt nicht, weil sein Argument besser ist. Er gewinnt, weil die Plattformarchitektur ihm einen Vertrauensvorschuss gibt. Der Algorithmus liefert den Dopaminhit, der Arzt liefert trockene Fakten. Solange das Modell diese technische Macht nicht radikal adressiert, kratzt es für mich nur an der Oberfläche. Wir laufen gegen Windmühlen.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, was die Architektur betrifft. Aber das Modell blendet dieses Haus ja nicht aus. Im Gegenteil, es fordert explizit institutionelle Konsequenzen. Der diskursive Synkretismus ist kein Selbsthilfeprogramm für gestresste Konsumenten. Er ist ein kollektiver Auftrag an unsere demokratischen Institutionen.
Mhm.
Das bedeutet: transparente Plattformregulierung, Förderung unabhängiger Wissenschaftskommunikation und mediale Formate, die echte Vermittlung belohnen und nicht nur die schnelle Empörung.
Und das ist die Schwachstelle. Sie setzen einfach voraus, dass genau diese Institutionen, die diesen Umbau vornehmen sollen, nicht selbst bereits der Erosion zum Opfer gefallen sind. Wir drehen uns in einem fatalen Kreis.
Inwiefern?
Sie brauchen vernünftige Diskurse, um die Tech-Giganten politisch zu regulieren. Aber die Tech-Plattformen zersetzen genau jene Diskurse, die für eine Regulierung nötig wären. Ohne eine radikale Demokratisierung der digitalen Infrastrukturen bleibt die geforderte Integration ein philosophisches Luftschloss.
Wenn wir unsere Perspektiven jetzt gegen Ende mal zusammenziehen, wird deutlich: Wir streiten eigentlich intensiv über die Umsetzung, nicht aber über die Dringlichkeit. Für mich bleibt als Essenz: Der diskursive Synkretismus ist kein nostalgisches Gegenmodell.
Nein, das sicher nicht.
Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Er ist die notwendige Rettung menschlicher Urteilskraft. Er ermöglicht es uns, Verantwortung für unsere epistemischen Entscheidungen zu übernehmen und den komplexen Herausforderungen wie KI mit begründeter Orientierung zu begegnen. Wir müssen uns dieser Arbeit stellen.
Jant, es beschreibt exakt das Ideal, das wir bräuchten. Aber seine praktische Einlösung wird durch Plattformmacht und KI massiv bedroht. Wenn wir nicht aufpassen, wird dieser Synkretismus nur das Privileg derer, die es sich zeitlich leisten können, während der Rest von Algorithmen verwaltet wird.
Das ist eine düstere, aber notwendige Warnung. Wir konvergieren auf jeden Fall in einem entscheidenden Punkt. Die Suche nach letzten Wahrheiten ist endgültig vorbei. Die bequeme Eindeutigkeit kommt nicht zurück. Orientierungskompetenz ist zur wichtigsten Fähigkeit unseres Jahrhunderts geworden. Und das Quellenmaterial bietet hier definitiv noch tiefere Perspektiven.
Definitiv. Das war heute nur ein Ausschnitt. Die Debatte darüber, wie wir in Zukunft wissen, was wir wissen, fängt ja gerade erst an.
Wie wir das Ruder in die Hand nehmen. Ist unser Rüstzeug stark genug oder überlassen wir den Algorithmen das Steuer? Das müssen Sie für sich selbst entscheiden.